Den Predigttext für die heutige Predigt finden wir im Philipperbrief, Kapitel 1, die Verse 27 bis 30. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und bis jetzt von mir hört.
Lasst uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, hier in Hannover vor Ort und alle, die uns an anderen Stellen jetzt begleiten auf dem Weg durch unseren Predigttext. Die Stimme des alten Professors habe ich fast noch im Ohr. Ich war damals ein junger Theologe und die Landeskirche, zu der ich damals noch gehörte, wollte mir verbieten, mich weiterhin öffentlich kritisch zum Pastorat von Frauen zu äußern. Das wurde damals nach und nach in den verschiedenen Landeskirchen eingeführt und ich berief mich auf die einschlägigen Stellen des Neuen Testaments, zum Beispiel 1. Timotheusbrief, die ja ganz eindeutig lehren, dass Frauen sehr wichtige Aufgaben in der Gemeinde haben, aber dass Frauen keine Gemeinden leiten sollten. In dem Sinne hatte ich mich öffentlich geäußert und man drohte mir indirekt mit Rauswurf, wenn ich das nicht unterlassen würde. Dazu konnte ich natürlich nicht bereit sein. Damals, und jetzt komme ich auf diesen Professor, rief ich diesen Professor an, der zu den wenigen in Deutschland gehörte, die meine Position teilten. Das Telefonat war sehr ermutigend, nicht ohne Humor. Und am Ende sagte er mir sinngemäß, lassen Sie sich nicht einschüchtern. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Und bis heute bin ich so dankbar für diese Stürme am Anfang meines Dienstes, weil sie ein gutes Training waren, für die typischen Herausforderungen, die uns als Christen und als Gemeinden unser Leben lang begleiten. Und deshalb sagt uns Paulus in unserem Predigttext in Philipper 1, in Vers 28, lasst euch nicht einschüchtern, und zwar in keiner Weise. Und Paulus nennt auch die Verursacher dieser Einschüchterung. Lasst euch in keiner Weise einschüchtern. Er schreibt von den Widersachern. Das ist die Situation. Und damit sind konkrete Menschen gemeint. Menschen, die Paulus daran hindern wollten, das Evangelium zu verkünden. Menschen, die dafür sorgten, dass er schließlich im Gefängnis landete, wahrscheinlich in Rom, aus dem er diesen Brief schreibt. Der Drahtzieher im Hintergrund, das ist völlig klar, wer das ist. Das ist Satan selbst. Wir haben das ja gehört in der Lesung eben in Epheser 6, Vers 12. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, also nicht nur mit Menschen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also da redet Paulus von dem Teufel und seiner Dämonenwelt. Und der Apostel Petrus hat das ja bestätigt in 1. Petrus 5. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Das ist sozusagen der Hauptwidersacher. Und der Teufel bedient sich mit Vorliebe, Ideologien und Weltanschauungen. Das schreibt Paulus in 2. Korinther 10. Er redet ja von Gedankengebäuden, die sich erheben gegen die Erkenntnisse Gottes. Gegen die Erkenntnis Gottes. Also Ideologien, Weltanschauungen, Gedankengebäude. Aber die Widersacher begegnen auch als konkrete Personen und Institutionen. Die kämpfen gegen das Evangelium. Sie kämpfen gegen die göttliche Schöpfungsordnung, gegen das biblische Verständnis von Ehe, Familie und Erziehung. Sie kämpfen auch gegen jene Gemeinden und Christen, die sich dazu bekennen. Und dieser Kampf endet nie. Aber in Zeiten, in manchen Zeiten, spüren wir ihn deutlicher als in anderen. Ich hatte letzte Woche einen Austausch mit einem tapferen Glaubensbruder, der diesen Widerstand zurzeit besonders heftig zu spüren bekommt. Und gegen dessen Dienst massiv zu Felde gezogen wird. Und diese Einschüchterung, die beginnt ja nicht in dem Moment erst, wo die Schwelle zur klassischen Christenverfolgung überschritten wird. Das haben wir nicht. Aber sie begleitet dennoch auch unterhalb dieser Schwelle die Gemeinde zu allen Zeiten. Und das hat der Herr Jesus angekündigt in Johannes 15, Vers 18. Da sagt er, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures halten. Lasst euch nicht einschüchtern. Einschüchterung der Seelsorge. Dürfen wir die biblische Schöpfungsordnung vertreten? Dürfen wir Hilfesuchenden dabei helfen, mit ihrer Sünde zu brechen, wenn diese Sünde von den Mächtigen zur Tugend umgedeutet wurde? Einschüchterung. Das ist eine beständige Herausforderung der christlichen Kirche durch die gesamte Geschichte hindurch. Und sie wird andauern, bis unser Herr wiederkommt. Das sagt die Bibel. Einschüchterung durch Bibelkritik. Einschüchterung durch Spott. Einschüchterung durch politische Bezichtigungen. Damals schon hat Nero die Christen als Staatsfeinde diffamiert, obwohl die sich mehr als alle anderen der sozialen Nöte annahmen, obwohl die der Gesellschaft nur Gutes taten und trotzdem wurden sie von Nero als Staatsfeinde bezichtigt. Und heute hören wir manchmal ähnliche Töne. In der zurückliegenden Woche veranstaltete die Friedrich-Naumann-Stiftung ein Zoom-Seminar über Christen, die sich kritisch in öffentliche Debatten einmischen, unter dem Titel »Die Angstprediger«. Und in der Werbung zu diesem Seminar hieß es unter anderem, sie kämpfen gegen einen angeblichen Genderwahn und eine behauptete Islamisierung. Sie kämpfen gegen eine aus ihrer Sicht zu liberale Haltung in den großen Kirchen. Und am Ende dieser Ankündigung kommt dann die suggestive Frage, Zitat, wo findet Freiheit ihre Grenzen, wenn es um die gezielte Störung unserer politischen Grundordnung geht? Zitat Ende. Also es gehört schon ein logischer Salto Mortale dazu, wenn man diejenigen, die sich für das biblische Menschenbild einsetzen, das ja unserem Grundgesetz zugrunde liegt, wenn man die gerade deswegen verdächtigt, weil sie sich für das biblische Menschenbild einsetzen und gerade deswegen sagt, sie könnten möglicherweise die politische Grundordnung gefährden. Wer soll das noch verstehen? Einschüchterung. Wer aus Abtreibung ein Menschenrecht machen will, muss den Schöpfer aus dem Weg räumen und da er an ihn nicht herankommt, nimmt er sich dessen Boten vor. Und darum, liebe Gemeinde, brauchen wir alle diese Ermutigung und Ermahnung, die der Apostel in unserem Predigtext den Philippern und uns zuruft. In Vers 28, lasst euch nicht einschüchtern. Man kann auch übersetzen, lasst euch nicht aufscheuchen, lasst euch nicht zu Tode erschrecken. Und Paulus gebraucht hier ein plastisches Wort, das im ganzen Neuen Testament nur hier vorkommt, das Wort Ptyro, Ptyro. Und im Griechischen steckt hinter diesem Wort das Bild von einem aufgescheuchten Pferd. Einem Pferd, das in Panik gerät, das wüst trampelt, das sich nicht mehr kontrollieren kann. Lasst euch nicht aufscheuchen, lasst euch nicht einschüchtern wie ein aufgescheuchtes Pferd. Und Paulus verstärkt dieses Verb, das ist ganz auffällig, indem er es mit einer zweifachen Verneinung umgibt. Im Griechischen heißt das so, lasst euch nicht einschüchtern in keinerlei Weise. Nicht einschüchtern in keinerlei Weise. Menge übersetzt in keiner Beziehung. Die English Standard Version sagt, not to be frightened in anything. Und das heißt, als Christen brauchen wir nicht nur Demut, sondern auch Mut. Mut ohne Demut neigt zum Übermut oder zum Mutwillen. Aber Demut ohne Mut neigt zum Rückzug und zur Flucht aus der Verantwortung. Und Paulus wusste, ja, auch für Christen ist Resistenz gegen Einschüchterung kein Selbstläufer. Das merkt man etwa in seinem Brief an Timotheus, wo das immer wieder zwischen den Zeilen so hindurchleuchtet, als würde er dem Timotheus sagen, Timotheus, komm, lass dich nicht einschüchtern. Zum Beispiel 1. Timotheus 4, Vers 12, wo er sagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild, im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Bleib dran, heißt das. Und in 1. Timotheus 6, Vers 12, dann kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe. Lass nicht nach. Keiner von uns ist davor gefeit, eingeschüchtert zu werden. Und wenn Sie an die letzte Situation zurückdenken, in der Ihnen das passiert ist, dann müssen Sie darüber nicht verzweifeln. Wir kennen das alle, jeder hat schwache Stunden, wo ihn der Mut verlassen will. Sogar Paulus selbst hat das erlebt. Er schreibt darüber in 2. Korinther 7, Vers 5, da sagt Paulus: Als wir nach Mazedonien kamen, fanden wir keine Ruhe, sondern von allen Seiten waren wir bedrängt, von außen mit Streit, von innen mit Furcht, schreibt Paulus. Und darum schreibt Paulus diese Verse, um der Gemeinde zu zeigen, um uns zu zeigen, wie wir uns gegen diese Einschüchterungen wappnen können, wie wir ihnen widerstehen können, wie wir sie überwinden können, um unserem Auftrag treu zu bleiben. Ich lese sie noch einmal, diese 4 kostbaren Verse. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin und von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, mit einer Seele und mitkämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in gar keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Zeichen der Verdammnis ist, für euch aber der Errettung und das von Gott. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Was für ein Statement. In den Versen davor hatte Paulus ja ausführlich, Sie erinnern sich, die eigene Situation geschildert. Verse 12 bis 26, können Sie alles nochmal ausführlich nachhören über unsere Homepage. Da hatte er gesagt, dass ich im Gefängnis bin, das ist keine Katastrophe, sondern das ist offensichtlich Teil von Gottes Plan. Ich habe hier viele offene Türen im Gefängnis, um das Evangelium weiterzugeben. Sorgt euch nicht, mir kann nichts wirklich Schlimmes passieren. Wenn sie mich zum Tode verurteilen, werde ich schon bald beim Herrn daheim sein. Das ist eigentlich die beste Lösung für mich. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Aber falls sie mich nur mal rauslassen, freue ich mich auch. Und ich halte diese zweite Möglichkeit für wesentlich wahrscheinlicher. In solcher Zuversicht, Vers 25, weiß ich, dass ich bei euch bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Das war Paulus. Und dann wendet Paulus den Scheinwerfer weg von seiner eigenen Situation hin nach Philippi, circa 1000 Kilometer entfernt. Und sagt so, jetzt habe ich euch gesagt, wie es mir geht. Und jetzt lasst uns über euch reden. Jetzt lasst uns über euch reden. Und zwar nicht nur über die Einzelnen, sondern über euch als Gemeinde. Und das erste Wort, mit dem Vers 27 also beginnt, unser Text ist schon ein Signal. Das erste Wort, was dort steht, heißt nur, monon. Paulus sagt, nur darauf kommt es jetzt für euch an. Nur führt euer Leben würdig. Ganz gleich, was mit mir wird. In Vers 26 hat er noch gesagt, ich denke, dass ich wieder zu euch komme. Aber Vers 27, nur darauf kommt es aber jetzt an, gleich, was aus mir wird. Nur das eine müsst ihr im Blick haben, ob meine Erwartung sich nun bestätigt oder ob ich doch bald hingerichtet werde. Die englische Übersetzung sagt hier, whatever happens, was immer passieren wird in der nächsten Zeit. Ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin und wir könnten fortsetzen oder ob ich schon bald nicht mehr auf dieser Erde bin. Whatever happens. Für euch und für eure Gemeinde kommt es jetzt nur auf das eine an. Das eine soll eure Sorge sein. Das eine sollt ihr vordringlich mit eurer Aufmerksamkeit versehen. Wandelt würdig des Evangeliums Christi. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Jesus Christus. Paulus sagt, das ist der Königsweg. Das ist der Königsweg, auf dem ihr der Einschüchterung entgegentreten werdet. Das heißt, lebt so, handelt als Gemeinde so, dass es dem Evangelium gemäß ist, dass es dem Evangelium angemessen ist, durch das ihr gerettet wurdet. Handelt und lebt so würdig dem Evangelium, dass es dem Herrn und dem Evangelium Ehre macht. Das ist ein hoher Standard. Und es ist die beste Strategie, wie wir gleich sehen werden, gegen die Einschüchterung. Und darum fragen wir nun gespannt weiter, wie das denn nun geht, würdig dem Evangelium zu leben. Würdig dem Evangelium zu leben, wie soll das funktionieren? Und da müssen wir noch ein Missverständnis ausschließen. Wandelt würdig dem Evangelium heißt nicht, dass wir von uns aus würdig genug sein müssten, um in den Genuss des Evangeliums zu kommen. Das heißt es gerade nicht, dass wir würdig sein müssten, um für das Evangelium gewissermaßen bereit zu sein. Das hatte ja der alte Paulus gedacht. So hatte der alte Paulus die Bibel missverstanden. Ja, wenn Gott mich annehmen soll, dann muss ich mich vorher dessen würdig erweisen. Und Paulus musste erstmal begreifen, dass es ein totaler Irrweg ist. Weil ja kein Mensch jemals so würdig werden könnte und auch noch nicht mit noch so viel religiösem Nachbessern, dass wir jemals zu dem heiligen Gott passen würden. Niemals. Sondern Gott ist genau den entgegengesetzten Weg gegangen, wie Paulus uns im Römerbrief geschrieben hat, in Römer Kapitel 4, Vers 5, wo Paulus sagt, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, sondern glaubt an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube angerechnet zur Gerechtigkeit. Gott, sagt Paulus ausdrücklich, macht nicht die fromm aufgepäppelten gerecht, sondern die Gottlosen. Gott spricht den Gottlosen gerecht. Und das können Sie wunderbar nachverfolgen an dem Gleichnis, was Jesus erzählt hat, am Vater des verlorenen Sohnes. Gott spricht den Gottlosen gerecht. Wie war das denn damals, als dieser Sohn verlumpt und verarmt nach Hause kam? Wo war da noch was von Würde geblieben? Nichts mehr. Und wie hat der Vater reagiert? Hat er erst mal gesagt, Junge, schön, dass du da bist, aber jetzt geh erst mal duschen. Jetzt geh erst mal duschen, damit du nicht so stinkst. Und lass dir von unserem Zeugwart neue Klamotten geben. Und wenn du dann so aufbereitet bist, dann komm wieder und dann nehme ich dich mal in den Arm. Hat der Vater das gemacht? Nein, Sie wissen, er hat es nicht gemacht. Sondern was hat der Vater gemacht? Das lesen wir in Lukas 15, Vers 20. Und der Sohn machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das heißt, er hat ihn mit seinem ganzen Dreck und Speck sofort in den Arm genommen, weil dieser Sohn umgekehrt ist, weil er Rettung beim Vater gesucht hat. Gott rechtfertigt den Gottlosen. Und genauso hat Gott es auch mit uns gemacht. Als wir zu ihm kamen, er hat uns mit unserem Dreck und Speck, mit unserer Sünde und Schuld in den Arm genommen und gesagt, ja, ich vergebe dir um Christi willen. Warum war das möglich? Weil es den einen Würdigen gab. Den einen Würdigen, der die Strafe von uns Unwürdigen auf sich genommen hat. Das ist Gottes Logik. Und deswegen sagt Paulus dann auch in Römer 3, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Gott liebt uns, er nimmt uns in die Arme, er vergibt uns unsere Schuld, unseren Dreck. Wir können uns darauf nicht vorbereiten, wir können uns nicht besser machen. Wir können nur diesen Weg gehen, den Jesus am verlorenen Sohn zeigt, umkehren und sagen, Herr, ich brauche dich, ich bin verloren, vergib mir, ich schaff's nicht alleine, ich werde auch nicht mehr besser. Nimm mich in deine Arme und rette mich. Und genau darauf haben die Philipper gebaut. Sie waren zu Jesus gekommen. Sie hatten bei Jesus und seiner Vergebung ihre Zuflucht gesucht. Und genau darauf hat sich Paulus seit seiner Bekehrung verlassen und du hoffentlich auch. Wenn du dich auf irgendetwas anderes verlässt zu deiner Rettung als auf das, was Jesus am Kreuz damals für dich getan hat, dann bist du noch nicht gerettet. Und dann fordert Gott dich auf, nachdem du jetzt zu seiner Familie gehörst, ihm von ganzem Herzen zu dienen. Und das heißt wandelwürdig. Lebe so, dass du dem Evangelium Ehre machst, das dich schon gerettet hat. Und Paulus sagt das hier nicht im Singular, sondern er sagt es im Plural. Wandelt würdig. Warum? Weil wir, nachdem Jesus uns einzeln bekehrt hat, jetzt ein Teil seiner Familie geworden sind. Und weil wir darum nun auch Verantwortung füreinander tragen, führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, mit einer Seele und mitkämpft für den Glauben des Evangeliums. Und jetzt fragen wir, wie geht das als Gemeinde? Wie geht es als Gemeinde würdig, dem Evangelium zu leben? Wie geht es, uns nicht einschüchtern zu lassen, nicht aufzugeben, nicht klein beizugeben? Und das Erste, was Paulus jetzt hier ans Herz legt, ist Standfestigkeit, Vers 27. Dass ihr feststeht. Standfestigkeit, feststeht. Das griechische Verb stäkete ist ein militärischer Begriff. Es bedeutet auf dem Posten bleiben. Bleib auf deinem Posten und lass dich nicht vertreiben. Und in Kapitel 4, Vers 1 sagt Paulus das nochmal. Bleib auf deinem Posten. Bleibt als Gemeinde auf eurem Posten. Steht fest. Der Posten wird angeschossen. Er wird angeschossen durch persönliche Sünde. Der Posten wird attackiert durch falsche Lehren. Der Posten wird angegriffen durch Ablenkungsmanöver des Zeitgeistes. Er wird durch Drohungen herausgefordert oder auch durch Verlockungen. Steht fest. Haltet den Posten, sagt Paulus. Auch wenn ihr von allen Seiten, durch den Zeitgeist, durch die Gesellschaft, durch eure Freunde attackiert und bedroht werdet. Und das heißt, gebt faulen Kompromissen nicht den kleinsten Finger. Aber, Brüder, dazu ist es wichtig, dass ihr euch gegenseitig unterstützt. Und Schwestern natürlich genauso. Und dass ihr fest zusammenhaltet, sagt Paulus. Dass ihr feststeht mit einem Geist und mit einer Seele. Und darum muss unser erster Merksatz lauten, keine Standfestigkeit ohne Einheit. Keine Standfestigkeit ohne Einheit. Das ist das Erste. Steht fest mit einem Geist, mit einer Seele. Und jetzt müssen wir weiterfragen, ja, wie kommt Einheit zustande, wenn sie mehr sein soll als ein Appell, friedlich miteinander umzugehen und die Kontenance zu wahren? Paulus gibt uns die Definition. Dieser Text ist so präzise. Das macht ihn natürlich auch etwas kompliziert, aber es lohnt sich sozusagen, sich in diesen Stollen hineinzugraben. Paulus gibt die Definition. Er sagt, dass ihr feststeht mit einem Geist, mit einer Seele, steht da wörtlich. Die Frage, was ist mit dem Wort Geist gemeint? Hier könnte Paulus den menschlichen Geist meinen. Dann würde er einen Doppelbegriff bilden, so ähnlich wie mit Herz und Seele, mit Geist und Seele. Und dann würde das bedeuten, mit dieser Doppelung die große Hingabe und den großen Ernst dieser Situation aufzuzeigen, dass ihr feststeht und zusammenhaltet mit Haut und Haaren. Ist eine Möglichkeit, durchaus denkbar. Aber wahrscheinlicher ist, dass Paulus hier den Heiligen Geist meint, dass ihr feststeht mit einem Geist. Den Heiligen Geist, den Gott ja allen Gemeindegliedern geschenkt hat, also all denen, die sich zu Jesus bekehrt haben. Das ist hier wahrscheinlich gemeint. Dafür spricht die Grammatik. Weil Paulus sagt, mit einem Geist und mit einer Seele. Da wird zweimal dieses Zusatzwort eins gewählt, also als ob es sich um zwei verschiedene Faktoren handelt. Wörtlich mit einem Geist und mit einer Seele. Und das spricht dafür, dass hier mit dem Geist nicht der menschliche Geist gemeint ist. Und außerdem spricht dafür die Parallele zu Kapitel 4, Vers 1. Da sagt, Paulus steht fest im Herrn. Und hier würde dazu passen, wenn er sagt, steht fest im Heiligen Geist. Also das ist höchstwahrscheinlich der Heilige Geist hier gemeint. Der Heilige Geist ist genauso wie der Herr Jesus die objektive Basis eurer Einheit, sagt Paulus. Ihr habt den einen Heiligen Geist, der hat euch zum Glauben geführt. Er hat euch Gottes Wort verstehen lassen und er lässt es euch verstehen bis heute. Dieser Heilige Geist hat Wohnung in euch genommen, Römer 8, Vers 14, die der Geist treibt diesen Gottes Kinder. Dieser Heilige Geist hat euer Denken erneuert und arbeitet Tag für Tag an eurer Heiligung. Dass ihr feststeht mit einem Geist. Das ist eine Tatsache für alle, die echte Christen sind. Und Paulus sagt, Leute, dadurch hat Gott euch eine objektive Basis gegeben für eure Einheit. Und zu dieser objektiven Basis kommt dazu eure subjektive persönliche Beteiligung, dass ihr feststeht mit einem Geist und mit einer Seele. Man kann die auch übersetzen, einmütig. Da geht es um die innere Ausrichtung. Und Paulus sagt, das umfasst die gesamte Person. So kann man das hier am besten verstehen. Psyche, wie wir Dinge empfinden, wie wir reagieren, wie wir miteinander auf die Welt blicken. Paulus sagt einmütig, dass wir einmütig miteinander sind, dass wir bereit sind, uns aufeinander einzulassen, aneinander Anteil zu nehmen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Füreinander Verantwortung zu übernehmen. Dass wir bereit sind, miteinander zu dienen. Den Thessalonichern schreibt Paulus, 1. Thessalonicher 2, Vers 8, wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben. Einmütig, 1. Thessalonicher 2, Vers 8, miteinander dienen und unabhängig von der persönlichen Chemie und Sympathie den anderen als Bruder, als Schwester achten, dass ihr feststeht mit einem Geist, der euch gegeben ist und mit einer Seele. Was Paulus hier empfiehlt, ist nicht eine christliche Kommune wie ein Kibbutz. Und natürlich verdrängt Paulus nicht die Konflikte unter Christen. Er hat das ja in Rom gerade nicht zu knapp erlebt. Und selbst in Philippi war ja nicht alles eitel Sonnenschein. In Kapitel 4, Vers 2 wird er sagen, ich ermahne Evodia und Syntyche, eines Sinnes zu sein. Also diese beiden Frauen hatten offensichtlich offenen Zickenkrieg miteinander, sodass Paulus das in den Brief schreiben muss. Er weiß das. Und doch brauchen wir als Gemeinde diese Grundbereitschaft gemeinsam zu tragen, einander zu helfen, um den Posten zu halten, auf den der Herr uns als Gemeinde gestellt hat. Keine Standfestigkeit ohne Einheit. Und dann gibt Paulus noch ein weltliches Anschauungsbeispiel, was Einheit ausmacht. Im ersten Wort schon, im ersten Verb, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums. Da steht im Griechischen das Wort politoiomai. Und das heißt eigentlich wörtlich, führt euer Leben als Bürger. Daher kommt unser Wort für Politik oder Polis, Staatswesen. Das wussten die Philipper. Sie waren Bürger in der römischen Provinz. Sie wussten genau, was Paulus meint. Führt euer Leben als Bürger. Man war stolz auf sein Bürgerrecht. Man hatte eine starke Identifikation. Man hielt zusammen. Philippi war trotz 1000 Kilometer Entfernung, wenn Sie so wollen, ein Rom in Kleinformat. Sie hatten das römische Bürgerrecht. Sie waren eingetragen in die römischen Listen mit ihren Namen. Sie hatten die römischen Privilegien. Sie hatten Anteil an der römischen Kultur, am römischen Rechtssystem, an der Sprache. Und all das schmiedete die Menschen in gewissen Grenzen zusammen dort in der Provinz. Es gab ihnen Einheit. Sie gehörten zu einem Staatswesen zusammen. Es gab ihnen auch ein Gefühl von Verantwortung füreinander. Und Paulus sagt den Christen, nun führt euer Leben als Bürger, ihr habt ein viel besseres Bürgerrecht als das römische. Und in Kapitel 3 wird er sagen, euer Bürgerrecht ist im Himmel. Und da steht das gleiche Grundwort, politoima. Politoima, wieder Politik, polis. Euer Bürgerrecht ist im Himmel. Philippi, ein Außenposten von Rom, trotz der Entfernung, klein Rom. So seid ihr als Gemeinde ein Außenposten des Himmels, trotz der Entfernung, klein Himmel. So wie die Bürger Philippis in die römischen Mitgliederlisten eingetragen sind, so seid ihr in das himmlische Buch des Lebens eingetragen. So wie die Philipper ihre Direktiven aus Rom erhielten, so bekommt ihr eure Direktiven aus dem Himmel durch das Wort Gottes. So wie die Philipper auf die römischen Werte stolz sind, so dürft ihr auf die Werte und die Kultur des Himmels stolz sein. So sollt ihr euch jetzt schon mit dem Himmel identifizieren. Und so wie das römische Bürgerrecht die Philipper zusammenschmiedete und ihnen eine gewisse Verantwortung füreinander vermittelte, so sollte uns unser himmlisches Bürgerrecht umso mehr zusammenschmieden und uns ein Gefühl der Verantwortung füreinander geben. Und ich frage dich, wie siehst du deine Glaubensgeschwister? Lasst uns doch beten, dass Gott uns diesen Blick füreinander schenkt. Als Himmelsbürger, da gehören wir objektiv jetzt schon viel stärker zusammen, als das alle kulturellen Bindemittel jemals bewirken könnten. Und so werden wir den Posten entschlossen verteidigen. Werden wir der Einschüchterung die Stirn bieten, dass ihr feststeht mit einem Geist, mit einer Seele. Das war das Erste, der längste Teil. Keine Standfestigkeit ohne Einheit. Und diese Einheit, ihr Lieben, die will unser Herr uns immer wieder neu schenken. Die will er beschützen. Die will er immer wieder reparieren und heilen, dass wir das aus Überzeugung singen können. Herr, wir stehen Hand in Hand, die dein Hand und Ruf verband, stehen in deinem großen Heer, aller Himmel, Erd und Meer. Das hat Paulus mit seinen Leuten so erlebt. Aber wir wissen auch, wie gesagt, von den Problemen in Rom. Die Einheit, die Standfestigkeit wird immer wieder angegriffen. Und deshalb führt Paulus den Gedanken noch weiter. Er ist noch nicht fertig. Er sagt, okay, keine Standfestigkeit ohne Einheit. Aber jetzt der nächste Schritt. Wie kann diese Einheit denn nun praktiziert und gestärkt werden? Und da steht in Vers 27 am Ende, dass ihr feststeht in einem Geist, mit einer Seele und mitkämpft für den Glauben des Evangeliums. Mitkämpft, steht fest in einem Geist, in dem ihr mitkämpft für den Glauben des Evangeliums. Bei Schlachter steht, indem ihr miteinander kämpft. Bei Luther 84, indem ihr mit uns kämpft. Wörtlich steht einfach nur mitkämpft. Und das ist das Zweite. Keine Einheit ohne Kampf. Erstens keine Standfestigkeit ohne Einheit. Zweitens keine Einheit ohne Kampf. Versteht ihr? Der Schlüssel zur Einheit, den Paulus uns hier in die Hand drückt, und in Kapitel 2 wird ein weiterer Schlüssel dazukommen. Aber der Schlüssel, den Paulus uns hier in die Hand drückt, ist nicht ein runder Tisch. Der Schlüssel für die Einheit ist nicht die psychologische Ursachenforschung, sondern der Schlüssel für die Einheit ist ein gemeinsamer Dienst. Ein gemeinsamer Dienst, der klar definiert ist. Paulus sagt, dass ihr mitkämpft für den Glauben des Evangeliums. Verstehen Sie, diese innere Einheit von Einheit und Kampf, das wird im griechischen Grundtext noch viel, viel deutlicher. In den meisten deutschen Übersetzungen steht fest in einem Geist und einer Seele und kämpft mit. Als ob das zwei verschiedene Vorgänge wären. Steht fest und kämpft mit. Aber wissen Sie, was da wörtlich steht? Da steht fest in einem Geist als Mitkämpfende, Partizip. als diejenigen, die sich nicht einschüchtern lassen. Steht fest in einem Geist, heißt das, indem ihr mitkämpft und nicht eingeschüchtert werdet. Also dieses Miteinander kämpfen ist als Partizip dem untergeordnet und es ist dadurch ganz eng an diese Einheit und die Festigkeit gebunden. Steht fest, indem ihr kämpft. Also dieser Kampf ist nicht fakultativ. Das kann man sich nicht aussuchen, ob man das macht oder nicht. Dieser Kampf gehört zum Wesen einer Gemeinde. Und deshalb stimmt der theologische Begriff, dass die irdische Gemeinde eben, wie wir sagten, Ecclesia Militans ist, kämpfende Gemeinde, nichts anderes. Und eine Gemeinde, die nicht bereit ist, gemeinsam zu kämpfen, wird auch diese Einheit niemals wirklich erfahren und niemals miteinander bestehen. Und wenn wir kämpfen sagen, meinen wir nicht die Anwendung von Gewalt. Das hat das Neue Testament ausdrücklich untersagt. Es ist ein Kampf, der mit absolut friedlichen Mitteln arbeitet, die Gott uns gegeben hat. Und hier steht übrigens als Wort für das Kämpfen synatleo. Und Sie hören es schon, da steckt der Athlet drin. Hier macht Paulus Anleihen beim Sport. Atleo, synatleo und syn heißt mitkämpfen. Paulus hat es ja immer gern gemacht, sich Bilder aus der Welt des Sports genommen. Und hier natürlich, wenn es um die Gemeinde geht, des Mannschaftssports. Kämpfende Mannschaft. Und ich sage Ihnen, wenn Sie ein eindrückliches Beispiel für eine kämpfende Mannschaft suchen, dann sollten Sie an diesen Tagen ab und zu mal die Spiele der deutschen Handballnationalmannschaft verfolgen. Bei der WM. Die kämpfen wirklich gemeinsam als Mannschaft. So meint Paulus das hier. Ja, und man spricht gern von mannschaftlicher Geschlossenheit, weil alle an einem Strang ziehen, weil sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und weil sie sich diesem Ziel auch gerne unterordnen. Die Aufgaben sind gut verteilt. Der Trainer macht, was der Trainer macht und der Torwart, was der Torwart zu tun hat. Und so erfordert auch die Unterordnung in der Gemeinde, dass man dieses gemeinsame Ziel im Blick hat und Einsicht in das gemeinsame Ziel. Also wer richtig kämpfen will, der muss wissen, wofür. Und das Ziel dieses Kampfes benennt Paulus hier präzise am Ende von Vers 27. Wofür sollen wir kämpfen? Kämpft für den Glauben des Evangeliums. Kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und Glauben meint hier für den Glaubensinhalt, für die Glaubenslehre, die das Evangelium ausmacht, so wie es auch Judas geschrieben hat im dritten Vers seines Briefes. Ich hielt es für nötig, euch zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert worden ist. Also für die Wahrheit des Glaubens, für den Inhalt des Glaubens und hier speziell des Evangeliums. Kämpft für die Wahrheit dieser Botschaft, dass es einen heiligen Gott gibt, vor dem wir als Menschen als verlorene Sünder dastehen. Durch Jesus allein können wir gerettet werden, der am Kreuz sein Leben für uns opferte und machtvoll auferstand. Und wer sich an ihn wendet und ihn anruft, der wird gerettet. Und es gibt einen doppelten Ausgang der Geschichte, auf ewig gerettet und auf ewig verloren. Himmel oder Hölle, das ist die Wahrheit des Evangeliums. Und für dieses Evangelium kämpfen bedeutet es zu verstehen, es zu verteidigen und es zu verkündigen. Und darum ist auch unsere gemeinsame Bibelstunde so wichtig, dass wir dieses Wort und diesen Glauben, diese Glaubenslehre immer besser verstehen und verteidigen und verkündigen können. Und eine Gemeinde, die sich in diesen Kampf rufen lässt, die sich darum sammelt, die stärkt dadurch ihre Einheit und gewinnt Standfestigkeit. So und nur so. Liebe Leute, in den letzten Jahrzehnten galt das leidenschaftliche Kämpfen um Wahrheit als überholt, ja für manche sogar als lächerlich. Sie wissen, die sogenannte Postmoderne hatte behauptet, es gibt keine verbindliche Wahrheit, jeder soll seine eigene Wahrheit verfolgen, darum wollen wir doch nicht kämpfen, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, Hauptsache wir sind glücklich damit und lassen uns gegenseitig in Ruhe. Das war die Postmoderne, etwas abgekürzt dargestellt. Aber inzwischen... Und Sie merken das, während ich das hier so schildere, hat sich das ja schon wieder geändert. Also zu bestimmten Themen werden uns ja durch mächtige Gruppen ganz fest umrissene Wahrheiten vorgegeben. Siehe Naumann-Stiftung. Wir nennen das Zivilreligion. Die wird uns vorgegeben. Und das haben wir gefälligst zu glauben. Und wehe dem, der es wagt, öffentlich dagegen zu diskutieren. Aber so war es nicht in den letzten Jahrzehnten. Da haben sich viele Gemeinden vom Zeitgeist der Postmoderne anstecken lassen. Also anything goes, es gibt keine Wahrheit. Und sie haben gesagt, was soll das, immer um die Lehre, die biblische Lehre zu kämpfen? Was ist schon objektive Wahrheit? Wem hilft das? Und so haben auch christliche Gemeinden den Kampf für die Wahrheit ersetzt durch die Überbewertung von subjektiven Erfahrungen und religiösen Gefühlen. Hillsong ist ein Beispiel, aber nur ein Beispiel dafür. Und diese Entwicklung, diese Anpassung an die Postmoderne hat letztlich zum Zerfall des klassischen Evangelikalismus geführt, wie wir ihn heute kennen. Und es ist genau das eingetreten, was Paulus in diesen wenigen Versen uns zeigt. Keine Standfestigkeit ohne Einheit, keine Einheit ohne Kampf, nämlich für die Wahrheit des Evangeliums. Wenn eine Mannschaft nicht kämpfen will, hat sie keine Chance, kann sie noch so schön spielen. Sie wird am Ende verlieren. Und deshalb ist es so erfrischend, wie selbstverständlich, wie konstruktiv Paulus uns zum geistlichen Kampf ruft. Und Paulus beweist, und das ist so erfrischend, er beweist, dass dieser Kampf eben nicht Fanatismus bedeutet, dass dieser Kampf nicht verbohrt geführt werden muss, sondern sehr, sehr konstruktiv. Und dann hält selbst dieser Kampf, und das ist unser letzter Punkt, einen tiefen Trost für uns bereit. Also, keine Standfestigkeit ohne Einheit, zweitens, keine Einheit ohne Kampf, aber drittens, kein Kampf ohne Trost. Kein Kampf ohne Trost. Paulus sagt, dass er feststeht, in einem Geist, mit einer Seele und mitkämpft für den Glauben des Evangeliums, vielmehr als Mitkämpfende für den Glauben des Evangeliums und euch in gar keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen der Verdammnis ist, für euch aber der Rettung. Und das von Gott. Kein Kampf ohne Trost. Paulus sagt, euer Kampf für das Evangelium ist nicht ein Kampf mit Windmühlenflügeln, sondern er dient unter anderem zwei wichtigen Zielen. Zwei wichtige Ziele, die Paulus hier zum Schluss benennt. Paulus sagt, wenn ihr den Widerstand der Welt erfahrt, und wenn ihr trotzdem den Kampf aufnehmt, wenn ihr das Evangelium trotzdem verteidigt und verkündigt, wenn ihr euch nicht einschüchtern lasst, wenn ihr euch nicht vom Kampfplatz zurückzieht, dann hat dieses Kämpfen eine doppelte Wirkung. Für sie, eure Widersacher, ein Anzeichen der Verdammnis, für euch aber ein Anzeichen der Rettung. Was heißt das? Paulus sagt, wenn ihr durchhaltet, dann wirkt das mindestens als ein doppeltes Zeichen. Als ein doppeltes Signal, als ein Signal, das etwas aufdeckt, das etwas beweist. Da steht im Griechischen das Wort endeixis und das meint eigentlich Anzeichen, aber es kann auch übersetzt werden als Beweis. Ein doppeltes Signal, wenn ihr durchzieht. Zum einen, sagt Paulus, ist ein Signal an eure Widersacher. Ein Zeichen der Verdammnis für sie. Es führt ihnen ihren verlorenen Zustand vor Augen. Das griechische Wort für Verdammnis dort, was dort steht, heißt Apoleia. Und Apoleia meint im letzten ewige Verdammnis. Wenn der Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 13, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, dann verwendet er dieses Wort, Apoleia. Ihnen ein Anzeichen der Verdammnis. Wenn eure Widersacher sehen, wie ihr bereit seid, etwas für Jesus zu riskieren, wenn sie sehen, wie ihr bereit seid, eure eigene Unversehrtheit und eure Bequemlichkeit aufzugeben, um für Jesus und seine Wahrheit treu zu kämpfen, dann hat das, sagt Paulus hier, auf sie eine überführende Wirkung. Dann hat das eine besondere Überzeugungskraft. Es macht ihnen nämlich deutlich ihre Verderbnis und letztlich ihre Verlorenheit und ihre Verdammnis. Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Wenn noch ein Fünkchen Gewissen da ist, dann spüren diese Gegner und Verfolger etwas von der Reinheit und der Wahrheit eures Glaubens, auch wenn sie euch gegenüber das nicht zugeben werden. Und dann ahnen sie, dass sie verloren sind. Wilhelm Busch berichtet aus dem Kirchenkampf zur Nazi-Zeit eine besondere Erfahrung, die hat er an mehreren Stellen berichtet und ich habe sie in einem anderen Zusammenhang auch schon einmal erwähnt, aber ich muss sie hier erwähnen, weil sie genau erklärt, was hier geschieht. Wie er verbotenerweise gepredigt hat in einer großen Versammlung und als die Predigt dann fertig war, hat ihn die Gestapo verhaftet. Und dann schildert er, wie die Leute reagiert haben. Dann hat Wilhelm Busch in das Auto gesetzt, das ihn abfahren sollte. Und er schreibt, dann kam der schreckliche Augenblick, als sie mich in ein offenes Auto setzen, vorne ein SS-Mann und einer daneben und dann ich und der Kommissar. Es war ein großer Mercedes, ein bisschen altmodisch. Ringsherum waren tausende von Menschen. Und Wilhelm Busch dachte, ich hatte Angst, wenn die Leute mich jetzt befreiten, dann wäre es das Schlimmste, was mir passieren könnte. Denn dann würde sofort meine Familie festgenommen. Und da geschah etwas, was ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Es war eine knisternde Spannung unter den Menschen. Die Leute schrien, der hat doch gar nichts getan. Und Jesus Christus ist der Herr. Und plötzlich steht ein junger Mann oben auf der Kirchentreppe, ich habe ihn nie wieder gesehen, der über die erregte Menge hinweg den Vers von Blumhardt rief, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, was wir eben gesungen haben. Sein wird die ganze Welt, denn alles ist nach seines Todes, nach in seine Hand gestellt. Und Wilhelm Busch sagt, ja, das hieß ja, neben der Allmacht Hitlers, die Allmacht Jesu öffentlich zu proklamieren. Ja, Jesus siegt. Und ehe ihn jemand packen konnte, war er in der Menge verschwunden. Und ich saß dann noch in diesem Auto. Fahr doch los, brüllte mein Kerl dem Fahrer zu. Doch der war schon lange am Wursteln. Der Wagen sprang einfach nicht an. Es war, als ob ihn einer festhielt. Fahr doch, schrie der Kommissar. Da stimmte die Menge wieder an. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Ein brausender Gesang. Habe ich das Haupt zum Freunde, also Jesus, und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun, der Feinde? Und wieder Sacharott. Fahr doch, schrie er. Und dann fuhren wir schließlich los. Gott hatte den Wagen festgehalten. Das mussten sie erst mitkriegen, dieses Zeugnis. Mein Herz war so voll, dass ich dem Kommissar nur noch sagte, sie armer Mann. Und da sackte er in sich zusammen und sagte, ich war früher auch im Bibelkreis für höhere Schüler. Und Wilhelm Busch, und heute verfolgen sie Christen. Ach, bat er, geben Sie doch nach. Lassen Sie sich ausweisen. Tun Sie mir das bitte nicht an, dass ich Sie verhaften muss. Und ich sagte nur, sie armer Mann, ich kann Sie nicht davor bewahren. Da wurde er richtig böse. Und ich ging nach der Ankunft des Wagens in die Zelle hinein. Was für Sie ein Anzeichen der Verdammnis ist. Verstehen Sie, der Kommissar, der hat es gemerkt vor dem Zeugnis des Wilhelm Busch. Es gibt auch Beispiele, wo Verfolger durch eine solche Erfahrung zur Umkehr und zum lebendigen Glauben an Jesus gefunden haben. Und dann wurde aus dem Anzeichen der Verdammnis der erste Schritt zur Sündenerkenntnis, wie das etwa Sergei Kurdakow in diesem Buch Vergib mir, Natascha berichtet. So oder so, sagt Paulus, euer Kampf ist nicht vergeblich. Euer Kampf ist nicht vergeblich. Ihnen als Anzeichen der Verdammnis. Wenn ihr Widerstand leistet, wenn ihr euch nicht versteckt, wenn ihr Jesus treu bleibt. Aber das ist dann nicht nur ein Zeichen für eure Widersacher, sondern es ist auch ein Zeichen für euch selbst. Es ist nicht nur ein Zeichen nach außen, sondern es ist auch ein Zeichen nach innen. Und so geht es hier weiter. Für sie ein Anzeichen der Verdammnis. Für euch aber ist es ein Anzeichen eurer Rettung. Ein Beweis eurer Errettung, wenn man den Text so übersetzen will. Warum? Weil daran deutlich wird, wie viel euch Jesus bedeutet. Dass ihr ihn wirklich liebt habt. Dass ihr den Pass mit dem himmlischen Bürgerrecht besitzt. Euch aber ein Zeichen der Rettung und das von Gott. Und dann fügt Paulus hinzu in Vers 29, denn euch ist gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Am nächsten Sonntag müssen wir diesen Vers 29 noch einmal aufnehmen, dann müssen wir noch einmal dahin zurückkehren, weil der Herr uns darin noch eine weitere wichtige Wahrheit mitteilt. Das werden wir nächsten Sonntag sehen. Aber schon heute ist hoffentlich klar geworden, dass dieser Kampf, den der Herr seiner Gemeinde zumutet, dieser Kampf, der mal heftiger tobt und mal mehr im Verborgenen, dass dieser Kampf nie ohne Trost ist, sondern im Gegenteil, dass dieser Kampf selber zum Trost wird. Ja, dass Jesus den Kampf selbst gebraucht, um die Seinen zu ermutigen und um uns unseres Heils mitten im Kampf umso gewisser zu machen. Ihnen ein Anzeichen der Verdammnis, euch aber ein Anzeichen der Rettung. Denn damit nimmt der Herr Jesus euch mit hinein, sagt Paulus, in die Ahnengalerie all jener Zeugen, die den Herrn mehr geliebt haben als ihre eigene Ruhe und ihre eigene Unversehrtheit. Und auch deshalb ruft Paulus den Philippern dann im letzten Vers, Vers 30 zu, ihr habt doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört, denselben apostolischen Kampf. Es ist derselbe Kampf bei euch und bei uns. Ihr gehört zur Mannschaft, ihr seid mittendrin im Team, das für den Herrn der Herren kämpft. Was für eine Ehre. Kein Kampf ohne Trost. Und um den Trost noch größer zu machen, hat unser Herr diesem Kampf sogar eine besondere Verheißung gegeben. Es ist dieser Kampf, von dem Jesus In Matthäus 5, Vers 11 spricht, wenn er sagt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Und fertigen böse Zusammenstellungen an gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Lassen Sie uns das festhalten für heute. Es gibt nicht den geringsten Grund, dass wir, die Kinder des lebendigen Gottes, uns von dieser Welt einschüchtern lassen müssten. Es gibt nicht den geringsten Grund. Die Gemeinde Jesu hat vielmehr allen Grund, der Welt mit breiter Brust entgegenzutreten, weil wir doch eine gute Nachricht für sie haben, dass keiner verzweifeln muss. Weil der allmächtige, heilige Gott, der die Welt geschaffen hat, dem die Welt alles Gute verdankt, weil dieser Gott eine störrische Welt immer noch ruft. Wie der Prophet Amos, bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Ja, das ist einerseits eine Drohung, aber darin steckt zugleich ein Hoffnungsschimmer, weil Gott noch ruft. Und Gott lässt uns immer noch ausrichten, was Paulus in unseren Versen den Glauben an das Evangelium nennt. Dass Jesus, der Retter, ansprechbar ist, auch für uns Sünder heute. Und um diese Botschaft auszubreiten, solange noch Zeit ist, gebraucht der Herr uns, seine Gemeinde. Und dazu schickt er uns wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und damit wir darin nicht versagen, hat uns der Herr durch Paulus diesen Leitfaden aufschreiben lassen, wie wir als Gemeinde standfest werden. Das heißt nicht, dass wir keine Angst mehr haben. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Aber es heißt, dass wir uns trotz der Angst nicht einschüchtern lassen und dass wir den Widersachern nicht kampflos das Feld räumen. Paulus hat es uns gezeigt. Erstens, keine Standfestigkeit ohne Einheit. Dass ihr feststeht in einem Geist mit einer Seele. Dazu hat Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und ein kostbares Bürgerrecht im Himmel, das uns heute schon verbindet. Und dann sahen wir zweitens, wie diese Einheit wächst, worin diese Einheit auch praktisch erfahren wird. Keine Einheit ohne Kampf. Kampf für das Evangelium. Dass wir seine objektive Wahrheit verteidigen und verkünden. Und mitten im Kampf, auch wenn er manchmal schwer ist und auch wenn wir manchmal Verwundungen davontragen, mitten in diesem Kampf werden wir immer wieder reichlich getröstet. Kein Kampf ohne Trost. Rembrandt hat ein wunderbares Bild von Paulus gemalt. Wie er dort im Gefängnis sitzt, auf seiner Pritsche, im Fenster angedeutet die Gitterstäbe und trotzdem strahlt die Sonne in diese Zelle hinein. Der Gefangene Paulus voller Konzentration, Buch auf dem Schoß, Stift in der Hand, ein riesiger Stapel von Pergamenten neben ihm griffbereit. Als wollte er sagen, ich bin noch dabei. Ich kämpfe für den Herrn, für meinen Herrn. Und Rembrandt hat symbolisch ein Schwert dazu gemalt. Natürlich kann ein Gefangener im römischen Gefängnis kein Schwert besitzen. Ich denke, Rembrandt hat es deshalb getan, um deutlich zu machen, dieser Mann, dieser Paulus, ist alles andere als wehrlos. Noch im Gefängnis. Er ist alles andere als wehrlos. Er hat das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Und damit kämpft er für seinen Herrn und die Gemeinde und das Evangelium bis zur letzten Stunde. Und auch wenn Paulus auf diesem Bild den Betrachter nicht direkt anschaut, sondern offensichtlich voll wacher Konzentration die nächsten Sätze überlegt, vielleicht jene, die wir heute studiert haben. Es ist doch, als würde dieser alte Kämpfer, wie er da sitzt, uns fragen, und was ist nun mit dir? Bist du bereit zum Schulterschluss? Kämpfst du mit? Und willst du mitsingen in diesem Chor, für den uns Otto Riedmüller die Verse gegeben hat? In die Wirrnis dieser Zeit fahre Strahl der Ewigkeit, zeig den Kämpfern Platz und Pfad und das Ziel der Gottesstadt. Mach in unserer kleinen Schar Herzen rein und Augen klar, Wort zur Tat und Waffen blank, Tag und Weg voll Trost und Dank. Herr, wir gehen Hand in Hand, Wanderer nach dem Vaterland, lass dein Antlitz mit uns gehen, bis wir ganz im Lichte stehen. Herr Jesus Christus, wir loben dich und anbeten dich als unseren Herrn und König. Und wir danken dir, dass du deine Gemeinde bauen und beschützen wirst, bis du wiederkommst. Lass uns treu sein, Herr. Rüste uns immer wieder zu für diesen Kampf. Schenk uns echte Einheit. Schenke uns ein Herz füreinander und die Bereitschaft, einander zu tragen und zu lieben. Und tröste uns, wenn wir am Verzagen sind, Herr. Und lass noch viele, viele Menschen dazukommen und Frieden finden in den Armen des Vaters, der den Sünder rettet. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen, du lieber, guter Herr. Amen.